Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Mailin, was hast du denn da angerichtet? Sag mal, du warst so motiviert fürs Stadtradl und jetzt sind sie alle bis in die Haarspitzen und noch ein bisschen drüber motiviert, glaube ich.
Ich weiß nicht, was ich da angerichtet hatte. Ich weiß gar nicht, wo die Wurzeln, wo das Henne-und-Ei-Prinzip da beim Stadtradeln war. Ich war völlig fertig schon nach dem ersten Wochenende. Also es ging ja direkt ab die Post, also das trotz Wetter.
Also jetzt müssen wir für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht im Landkreis Cuxhaven wohnen und nicht an unserem Stadtradl teilnehmen, müssen wir mal ein bisschen beschreiben. Wir haben ja aufgefordert zum Stadtradeln und ich habe gesagt, irgendwie 200 Kilometer in 3 Wochen, das schafft man schon. Und wir haben natürlich auch gesagt, es ist immer ein bisschen Wettbewerbsgedanke dabei, aber ein bisschen?
Bei uns ist gefühlt nur Wettbewerb. Also ich glaube, die ganzen Teams, die es so in der Stadt und im Landkreis Cuxhaven gibt, die gucken in das Kommunen-Ranking und denken sich nur, gar keinen Bock mehr.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ist der Frust, wenn der Druck zu hoch wird auch, oder? Also wenn man schon irgendwie sieht, man wollte sich mit seinem Arbeitskollegen vergleichen und irgendwie ist der dann hunderte Kilometer enteilt, dann macht das ja auch keinen Spaß mehr.
Also ich muss auch sagen, ich habe auch das erste Wochenende, es fing ja an einem Sonntag an und ich wusste, dass ich den Sonntag eigentlich nicht wirklich Fahrrad fahren kann und den Montag auch nicht, weil ich halt eine Untersuchung hatte, wo das nicht möglich war. Und ich gucke dann am Sonntagabend oder am Sonntagmittag gucke ich rein und die Leute sind eskaliert. Es hat geregnet wie aus Eimern. Und die erste, die losgefahren ist, war Anja um 5.30 Uhr, die direkt in den Regen gerast ist. Und ich dachte, alter Schwede, ihr seid doch nicht alle ganz dicht.
Und Anja hat mir gesagt, sie wollte einfach mal ein paar Kilometer vorlegen, damit sie am Ende nicht so viel Druck hat.
Ja, die paar Kilometer waren in 1100 Kilometer, die sie vorgelegt hat in 2 Wochen.
Ja, es ist völlig verrückt. Also wenn du jetzt zuhörst, dann merkst du schon, also wir betteln uns hier in der Firma um die meisten Kilometer. Das ist schon ein harter Kampf, der da entbrannt ist. Maike liegt ja augenblicklich vorne und da wird sie wahrscheinlich auch bleiben, weil sie hat ja noch ein paar Kilometer zu fahren diese Woche sportlich. Aber es gibt auch einen richtigen Kampf zum Beispiel zwischen der Verwaltung der Stadt Cuxhaven und der Feuerwehr Cuxhaven.
Das habe ich auch gesehen. Also das, was wir quasi mit dem Outfit haben, das hat die Stadt Cuxhaven mit der Feuerwehr. Und du weißt da auch ein bisschen mehr drüber, ne?
Na, ich weiß auf jeden Fall, dass der Oberbürgermeister sagt, Mensch, wir müssen dranbleiben. Die sind jetzt, glaube ich, 150 Kilometer hinter der Feuerwehr.
Okay.
Und heute habe ich ihn gesprochen, hat er gesagt, er will nochmal seine Leute motivieren, dass sie jetzt alle aufs Rad steigen. Das Wetter wird schöner, also es wird auch leichter wieder zu fahren. Ja, mal gucken. Also das ist ein harter Kampf. Aber du hast gerade schon den anderen harten Zweikampf an der Spitze auch angesprochen. Das ist ja auch sehr, sehr spannend, finde ich.
Und ich muss sagen, das setzt mich auch richtig unter Druck. Also der interne Wettkampf so unter den Kilometern, da bin ich mittlerweile fein mit. Das hat mich die ersten Tage tatsächlich echt getriggert, wo ich dann aufs Rad gestiegen bin, wo ich sonst nicht aufs Rad gestiegen wäre. Aber das mit dem Outfit, das triggert mich tatsächlich noch mehr, weil das jetzt so Teamgeist ist und man will mit seinem Team ganz vorne bleiben. Und das hatte ich echt schon oft, wo ich dann dachte, okay, eigentlich bist du mit deinen 100 Tageskilometern schon am Ziel, wolltest du mit dem Zug zurückfahren. Aber das kannst du jetzt nicht, weil das Outfit wieder 20 Kilometer vorliegt.
Ja, das ist die richtige Einstellung, würde ich sagen. Also wir wollen es natürlich auch ein bisschen messen mit dem Outfit. Und also es ging ja so hin und her. Also die mal 100 Kilometer vor, dann wir 100 Kilometer vor, dann die wieder vorne. Jetzt sind wir relativ stabil, einige 100 Kilometer meistens vorne. Manchmal auch nur 200, aber ja. Manchmal auch 800. Mal gucken. Also ich glaube, wenn das Wetter jetzt wieder schöner wird, die Outfit-Crew ist 163 Fahrradfahrerinnen stark, wir nur 81.
Ja.
Also bei gutem Wetter werden die uns vielleicht sogar wieder einholen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall bleibt es spannend.
Genau, 5 Tage haben wir noch und 25.000 Kilometer auf dem Tacho in unserem Team. Also da kann, glaube ich, noch was kommen.
Ja, schauen wir mal. Aber das ist jetzt, vielleicht müssen wir auch mal drüber reden. Ist das überhaupt sinnhaft? Also weil jetzt habe ich schon das Gerücht gehört, also es ist natürlich nur ein Gerücht und nichts wird daran wahr sein, dass das Outfit sogar Spinning-Kilometer aufschreibt. Das wäre ja natürlich fatal, das geht ja gar nicht. Aber ganz ehrlich, ich habe auch schon Umwege zur Arbeit gefahren.
Das geht ja gar nicht.
Aber ganz, also es ist tatsächlich ja so, dass das ein bisschen den Sinn und den Zweck vom Stadtradeln konterkariert, oder?
Ja, also weil der Sinn ist ja, seine Kilometer nachhaltig irgendwie zurückzulegen, also irgendwie vom Auto umzusteigen aufs Fahrrad und seine Alltagskilometer zu tracken. Und jetzt kann man natürlich mal diskutieren, was sind überhaupt Alltagskilometer? Sind die Kilometer mit dem Rennrad dann überhaupt Alltagskilometer?
Ja, zum würde ich ja sagen, ist es dann nicht. Wenn ich eine Rennradtour fahre, ist es ja wahrscheinlich kein Alltagskilometer, sondern Sport. Aber ich könnte natürlich auch einen anderen Sport machen, wo ich das Auto für benutze. Also so gesehen, also irgendeinen Sport würde ich schon machen. Jetzt fahre ich halt Fahrrad, statt irgendwo mit dem Auto hinzufahren. Aber ich hätte ja viel weniger Kilometer mit dem Auto, wenn ich zu irgendeiner Sportstätte fahre, als wenn ich mit dem Fahrrad irgendwie 75 Kilometer eine Feierabendrunde drehe oder sowas. Also von daher, da ist es nicht so ganz wahr. Bei dem Weg zur Arbeit, da wäre ich vielleicht ein bisschen entspannter. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Stadtradeln ist, dann fahre ich immer den schönen Weg zur Arbeit, immer den schönsten. Schön an der Küste lang, nochmal mit einem Blick auf die Nordsee, einen Blick auf die Elbe. Eigentlich ist das, was ich immer machen sollte. Und wenn ich mich jetzt wieder dran gewöhne, den schönen Weg zu nehmen, dann habe ich vielleicht tatsächlich durch Stadtradeln auch eine neue Gewohnheit mir wieder angewöhnt.
Und dann ist es ja wieder auch der Sinn des Stadtradelns, also neue Gewohnheiten schaffen.
Zumal ich dann auf einem autofreien Weg fahre und auf der Straße Platz mache für die anderen, die mit dem Auto fahren wollen.
Ja, perfekt.
Dann nerv ich die nicht mehr.
Also gut, das mache ich tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit immer. Ich nehme nie den direkten Weg, weil mich der direkte Weg einfach stresst. Aber ich muss auch gestehen, dass ich extrem viele Umwege gefahren bin dieses Jahr. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal das Ganze realistisch betrachte, wäre ich mit Sicherheit in dem gleichen Zeitraum nur halb so viele Kilometer gefahren wie jetzt im Stadtradeln.
Ja, das glaube ich, muss ich auch zugeben. Es ist so, aber gut, auf der anderen Seite ist es ja ein großer Spaß und die Motivation, aufs Rad zu steigen, ist immer schön. Und naja, wir als Fahrradhändler legen natürlich sowieso Wert drauf, dass die Leute möglichst viel fahren. Das sichert ja ein bisschen auch unsere Jobs. Auf der anderen Seite, egal ob du aus welchem Grund du die Umwege fährst, für die Gesundheit ist es ja immer zuträglich.
Das auf jeden Fall. Und ich bin auch ehrlich gesagt wirklich überrascht, wie viele Leute so viel Fahrrad fahren. Also du hattest ja am Eingang schon gesagt, 200 Kilometer in den 3 Wochen hast du erwartet. Das haben ja so viele so in 1 oder 2 Wochen schon erreicht. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, wie viel auch geradelt wird. Und das, wie gesagt, es hat hier die letzten Tage schon auch öfter mal geregnet.
Genau, gerade da in der Zeit des Stadtradelns hat es ja wirklich häufig geregnet. Jetzt kommt eine Woche mit fantastischem Wetter bis zum Abschluss. Das heißt also, die Abschlussveranstaltung hier in Cuxhaven wird auf jeden Fall stattfinden. Du kannst jetzt nochmal, wenn du in einem der Teams fährst, wenn du im Landkreis Cuxhaven unterwegs bist, wenn du dich angemeldet hast, dann mach doch jetzt nochmal ein paar Kilometer voll. Es wird jetzt leicht bei schönem Wetter. Und auch wenn es tatsächlich irgendwie 28 oder 30 Grad werden sollten, auf dem Fahrrad ist das immer schön auszuhalten.
Das auf jeden Fall. Also besser als beim Laufen oder anderen Sportarten, weil du hast den Fahrtwind sensationell.
Okay, dann lass es nochmal. Ich habe noch ein Thema, das habe ich gelesen, habe eine Mail gekriegt von unserem Fahrradhersteller Riso Müller. Da war ich eigentlich relativ beeindruckt, was da los war.
Was haben Sie sich denn jetzt wieder Neues ausgedacht?
Die gar nichts Neues ausgedacht, sondern die haben den Verantwortungsbericht rausgebracht, ihren 5.
Okay.
Und da sieht man ja, also für mich ist es fast noch eine neue Sache, dass die so einen Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsbericht rausbringen. Und aber das ist der 5., also die machen das jetzt 5 Jahre und hatten sich 2019 vorgenommen, bis 2025 das nachhaltigste E-Bike produzierende Unternehmen der Welt zu werden.
Das hatten sie aber doch geschafft, oder?
Ich glaube auch, dass sie es geschafft haben. Steht hier jetzt gar nicht so genau drin, da gehe ich aber mal von aus, weil eben alle anderen ja gar nicht mitmachen.
Okay.
Oder die meisten anderen gar nicht mitmachen. Deswegen ist es, glaube ich, relativ leicht gefallen. Aber das war, glaube ich, Ansporn zu sagen, wir geben mal richtig Gas und machen das vernünftig.
Was steht denn in dem Nachhaltigkeitsbericht drin?
Ich glaube, ich würde mal ein bisschen vorlesen, dann wird es ein bisschen deutlicher, um was es da geht. Mal gucken, wo ich einsteige. Also Mühltal, 10.06. Riso Müller, Premiumhersteller von E-Bikes, Cargo Bikes, hat heute seinen 5. Verantwortungsbericht unter dem Titel Bewegung Leben veröffentlicht. In einer großen Retrospektive fasst das Unternehmen darin die Fortschritte der vergangenen 5 Jahre im Bereich Nachhaltigkeit zusammen und zeigt anhand aktueller Projekte, wie nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft in Zukunft gestaltet werden kann. So, das ist erstmal der offizielle Text. Was wir davon merken bei uns, bei den Riso Müller Rädern, ist ja zum Beispiel, was sofort deutlich spürbar ist, sind die Kartons. Hast du sie gesehen, die Plastikkartons?
Ich habe sie jetzt tatsächlich auch gesehen. Also ich habe das ja in der Pressemitteilung schon relativ früh gewusst, dass die jetzt die nachhaltigen Recycle, also mehrfach verwendbaren Kartons benutzen. Und habe immer auf diesen Zeitpunkt gewartet, wo wir endlich mal einen kriegen. Und ich habe sie jetzt tatsächlich schon ein paar Mal bei uns gesehen.
Genau, jetzt sind mittlerweile jede Menge da. Das ist also kleine Kartons für Teilelieferung, aber eben auch die Fahrräder sind jetzt in großen wiederverwertbaren Kartons, die wir dann zusammenfalten und zurückschicken. Und dann kommt das nächste Rad da drin und dann schicken wir wieder zurück und das nächste Rad kommt wieder da drin. Also es ist natürlich viel, viel besser, das wieder zu verwenden, als die Pappe immer wegzuschmeißen und zu vernichten.
Auf jeden
Also das ist so für uns sofort sichtbar. Was Sie insgesamt geschafft haben seit 2019, Sie haben die CO2-Emissionen um fast 30% gesenkt.
Das ist schon mal eine Nummer. Wie macht man das?
Ja, zum Beispiel, indem die Logistik verbessert haben, aber auch die Herstellung, also den CO2-Ausstoß in der Herstellung. Zum Beispiel die Senkung der CO2-Emissionen je Bike um 40% weniger bei gleichzeitiger Steigerung des Volumens, also der Menge der hergestellten Fahrräder um 20%. Also das ist natürlich schon bei der Herstellung des Bikes ein ganz gravierender Schritt vorwärts. Das kann man zum Beispiel erreichen, indem man recyceltes Aluminium in den neuen Fahrrädern verarbeitet. Das sehen wir natürlich nicht.
Nee, das ist nicht greifbar, denn ja.
Für uns ist Aluminium Aluminium, das Fahrrad ist fertig, das ist lackiert. Wir sehen weder, was da für ein Aluminium drinsteckt, noch sonst irgendwas. Das ist aber das, was Sie in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht dann wirklich sichtbar machen.
Gibt es da noch mehr, was im Bereich Fahrrad, also was ich vielleicht nicht direkt sehe oder auch als Nutzer nicht weiß?
Ja, Nachhaltigkeit ist ja immer eine viel größere Sache. Wie du weißt, du kennst ja die Nachhaltigkeitsziele. Also was sie auch geschafft haben, und Soziales gehört ja wie gesagt dazu, ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen ist verdreifacht worden in diesen 5 Jahren.
Wow.
Das finde ich auch schon wieder, finde ich wirklich gut. Also jetzt kommen noch so ein paar Fachthemen wie Qualitäts- und Umweltmanagement-Zertifizierung ISO 9001 und ISO 14001. Den Carbon Footprint des Cargo Bytes Load 75 um 30% reduziert. Also noch ein paar andere Sachen, Lieferkette, Klimaziele erreicht und. Müssen wir jetzt nicht genauer darauf eingehen. Ich würde mal nur sagen, unterm Strich, also wirklich vorbildlich. Und Frau Dr. Sandra Wolf, die als Geschäftsführerin tätig ist, berichtet so ein bisschen davon und fasst das dann ja auch zusammen und sagt, wir wollen natürlich auch ein bisschen vorangehen als Beispiel, dass man es so machen kann. Aber da würde mich jetzt mal die Frage interessieren, meinst du, dass das Kunden von uns interessiert, was die alles machen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube doch durchaus, dass es Kunden gibt, die dafür empfänglich sind und die das auch schon interessiert, nachhaltige Produkte zu kaufen und auch qualitativ hochwertige Produkte zu kaufen. Und ich glaube schon auch, selbst wenn sie nicht mit der Intention hingehen, das Produkt zu kaufen, weil das eben so nachhaltig produziert ist, dass wenn sie es im Nachgang erfahren, ein bisschen stolz drauf sind, dass sie so ein tolles Produkt haben.
Okay, du meinst, das ist jetzt nicht unbedingt der Auslöser für die Kaufentscheidung, aber zu wissen, dass man das richtige Produkt von den richtigen Leuten kauft, ist schon auch ein Faktor?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube dann, also wenn ich es vielleicht nicht im Vorhinein weiß, vor dem Kauf, sondern erst danach, dann wäre es für mich zumindest ein Grund zu sagen, ich habe das richtige Produkt gekauft, ich würde es wieder kaufen.
Ja, für uns, da ist natürlich auch immer die Frage, kaufen die bei Rieso Müller oder kaufen die Menschen dann die Fahrräder bei uns? Wenn man natürlich sagen würde, die kaufen die Fahrräder bei uns und wir verkaufen denen das Rieso Müller. Also für mich persönlich ist die Entscheidung für Rieso Müller stark davon abhängig, dass sie das machen. Also ich finde es gut, ich begrüße das, ich finde die Nachhaltigkeitsziele gut. Ich finde das sehr, sehr gut, dass sie sich so viel Mühe geben, dass sie CO2-Reduzierung machen, dass sie Frauen vermehrt in Führungspositionen bringen und so. Das alles, finde ich, ist es wert, diese Marke weiter im Programm zu haben. Neben der Qualität, neben dem Design und dem Spaß, den die Räder machen. Das ist wahrscheinlich immer noch das Wichtigste, aber ich finde, das ist echt nochmal so das i-Tüpfelchen oder ein bisschen mehr sogar als das i-Tüpfelchen.
Ist es denn für dich auch ein Verkaufsargument? Also wenn du im Gespräch bist, würdest du die Karte Nachhaltigkeit ziehen?
Als wenn ich Fahrräder verkaufen würde.
Also wenn du es tun würdest?
Ich habe das tatsächlich im Verkaufsgespräch, ist das kein Thema. Könnte es natürlich sein. Ich weiß nur nicht, ob das ein wirkliches Argument ist. Was ist der Vorteil für den Kunden?
Ein besseres Gewissen.
Okay, dann werde ich das mal so anbringen. Erst schlechtes Gewissen machen, kauf nicht XY, kauf Rieso Müller, dann geht's dir besser. So?
Ja, keine Ahnung.
Okay, alles klar. Also wir haben es gehört, Rezo Müller ist da auf jeden Fall vorne dabei.
Sehr gut. Und wenn du dich dafür interessierst, was in dem Nachhaltigkeitsbericht im Detail steht, auf der Internetseite von Rezo Müller kann man das auch nochmal genau lesen. Wenn wir jetzt schon mal bei Nachhaltigkeit sind, ich habe übrigens letztens einen Bericht gelesen und deshalb musste ich dann auch direkt nachmachen. In dem stand drin, dass der Redakteur die KI gefragt hat, wie nachhaltig denn die Mobilität in Deutschland ist, auf einer Skala von 1 bis 10. Und ich war dann interessiert, ob meine KI denn das gleiche sagt wie seine KI und habe das ausprobiert. Was glaubst du, wo ist Deutschland da auf einer Skala von 1
von
bis 10?
Skala von 1 bis 10. Boah, das Thema oder die Frage war Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit.
Oh, da sind wir nicht gut, glaube ich.
Im Bereich Mobilität.
3.
Ganz nah dran, wir liegen bei 4.
Okay.
Also es ist schon so das Gefühl, dass was du hast, das passt schon ungefähr. Und da war natürlich dann so als Anstoß, was man verändern könnte, war zum Beispiel auch das Thema Mobilitätsvermeidung, was wir vorhin schon angerissen haben.
Das ist ja beim Stadtrand bei uns leider gar nicht rausgekommen. Wir haben ja gar nicht Mobilitätsvermeidung, wir haben ja Mobilitätsvermehrung gemacht.
Wir haben Mobilitätsvermehrung gemacht, das stimmt. Genau, also Mobilitätsvermeidung war da Punkt 1 und der Punkt 2 war dann direkt den Verkehr zu verlagern von Auto auf ÖPNV, Fahrrad, Fußverkehr.
Gut, und da waren wir ja aber dabei.
Genau, da waren wir dabei und dann ging es halt auch darum, den Verkehr zu verbessern, effizienter zu machen. Es ging um Antriebe, aber es ging auch so ein bisschen um das Thema so intelligente Systeme, zum Beispiel Ampelschaltung.
Intelligente Systeme fällt mir als erstes ja Tempolimit ein, aber das ist ein anderes Thema.
Steht hier tatsächlich ganz auch drin.
Steht da auch drin, da bin ich ja noch ein bisschen beruhigt. Intelligente Systeme setzen natürlich intelligente Menschen voraus. Ich glaube, wenn die KI das Tempo regeln würde, dann hätten wir mit Sicherheit ein Tempolimit. Aber okay, aber das ist nicht das, was du sagen wolltest. KI soll den Verkehr besser regeln?
Genau, oder? Also die KI sagt, die KI ist die Lösung.
Die KI sagt, die KI ist die Lösung. Das ist ja gar nicht erstaunlich eigentlich.
Genau, also es gibt ja schon viele Systeme mit Ampelsteuerung oder irgendwelche Abbiegeassistenten oder sowas, wo ja schon viel künstliche Intelligenz genutzt wird. Und das lässt sich natürlich noch ausbauen. Und in dem Magazin, was ich jetzt gelesen habe, war das halt auch so ein bisschen Hauptthema. Ne? Also wie kann die KI dann auch die Verkehrssicherheit vorantreiben oder auch den Radverkehr sicherer machen, eben durch grüne Welle für den Radverkehr zum Beispiel.
Ja, aber das ist natürlich dann, kommt natürlich auch ein bisschen eine Einschränkung irgendwie, finde ich. Autos sind wahrscheinlich demnächst alle vernetzt und über KI zählbar, lesbar. Die Daten sind vorhanden. Bei Fahrradfahrern wird es schon schwieriger. Also bei E-Bikern kann ich mir ja vorstellen, durch die Vernetzung und durch die Anbindung könnte man die auch noch erfassen. Der typische Fahrradfahrer, also der mit einem Biobike, also mit dem Fahrrad fährt, der ist ja nicht mit dem Internet verbunden eigentlich.
Noch nicht.
Okay, alles klar. Also hier kommt die Datenkrake.
Ja.
Und der Fußgänger?
Wir laufen alle mit Smartphones durch die Gegend. Also wenn man das mal spinnt, dann haben wir nachher alle irgendwelche Knöpfe in den Augen oder Linsen.
Okay. Also wir erfassen eben alle Bewegungen, also die der zu Fuß gehenden, sowohl die der Radfahrenden als auch alle anderen. Und dann können wir mit KI den Verkehr besser regeln. Aber das sind doch Riesendatenmengen, oder?
Ja, ich glaube, man muss halt immer gucken, was ist der Nutzen, den ich da draus ziehe und wie steht er im Verhältnis auch zu den Kosten oder zu den Investitionen, zu den Rohstoffen, die da benutzt werden, Emissionen. Ich glaube, da kommt vieles zusammen, aber wir sind ja noch am Anfang, sag ich mal, auch wenn wir schon lange damit arbeiten, auch im Verkehr. Das, was möglich ist, das Potenzial schöpfen wir ja gar nicht aus.
Okay, aber wir müssen doch auch aufpassen, dass wir nicht so viel Energie in die KI reinpumpen, dass wir weniger, also unterm Strich nachher weniger sparen, als wir ausgeben.
Ja, und ich glaube, das ist nachher die Gefahr. Also solange wir noch Rechenzentren da bauen, wo Gaskraftwerke gebaut werden, um die Rechenzentren zu versorgen, ist es natürlich schwierig.
Du wolltest ein Rechenzentrum bei dir zu Hause bauen?
Ja, ich habe jetzt keine Windräder bei mir im Garten, aber in Cuxhaven wäre zum Beispiel ein super sensationeller Ort dafür.
Das stimmt. Müssen wir nicht jedes Wochenende die Windräder abschalten?
Ja, im Moment dreht sich da keins mehr.
Nee, das, okay, aber das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Also ja, Rechenleistung in Rechenzentren zur Verfügung stehen geht eigentlich natürlich nur dann, wenn wir dafür auch nachhaltig produzierten Strom verwenden. Ansonsten können wir eigentlich auch im Stau stehen, das Auto laufen lassen oder eine KI laufen lassen, damit wir nicht im Stau stehen. Kommt ja am Ende vom CO2-Ausstoß nachher aufs Gleiche raus.
Ja, ich glaube, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen dieses Greifbare zu wissen, was verbraucht denn so eine KI überhaupt an CO2? Also ich bin ja auch da, wenn ich ganz offen bin, ganz leichtsinnig und gebe da in meinen ChatGPT irgendwelche Prompts ein, damit mein Alltag erleichtert wird. Habe aber gar nicht irgendwie im Verhältnis, was habe ich denn damit jetzt verursacht eigentlich?
Ja, ich habe da auch keine konkreten Zahlen, sondern nur so vage Zahlen, aber ich weiß, dass die Verbrauche wirklich enorm sind. Stromverbrauch ist wirklich enorm. Da muss man schon mal genau hingucken und das muss man dann auch vereinfachen. Ich glaube, einfache Lösungen sind dann doch der Ansporn. Und da fällt mir ja gerade ein Verkehrsversuch ein.
Was denn für ein Verkehrsversuch?
Also wir kriegen jetzt hier in Cuxhaven einen Verkehrsversuch. Der ist ganz aktuell, der ist noch gar nicht so richtig öffentlich. Also ich weiß, dass der im öffentlichen System schon drinsteht, aber ich glaube, gelesen hat ihn noch keiner. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon Leserbriefe und Proteste.
Um Gottes Willen, was habt ihr euch denn da überlegt?
Also erstmal haben wir uns gar nichts überlegt, aber ich finde grundsätzlich Verkehrsversuche eine gute Sache. Ein Verkehrsversuch ist im Straßenverkehrsrecht vorgesehen, dass eine Kommune einfach mal testweise was einrichten kann. Also testweise zum Beispiel eine Fahrradstraße. Und das machen wir jetzt.
Ach, okay, das ist ja cool. Wo macht ihr die?
Die Fahrradstraße ist jetzt hier direkt von uns, von unserem Geschäft, bis zum Bahnhof oder beziehungsweise bis zu der Ampel der Konrad-Adenauer-Allee, also aber ein gutes Stück. Da wird jetzt einseitig das Parken aufgehoben, also das Gehwegparken wird dann komplett verboten. Das war bisher auch immer verboten, das wurde nur geduldet. Das wird dann nicht mehr geduldet in diesen 3 Monaten, wo der Versuch ist. Du hast dann durchgängig Vorfahrt, brauchst also nicht mehr rechts vor links achten, sondern kannst mit dem Fahrrad einfach durchfahren. Ja, das ist doch schon mal ganz nett.
Da bin ich jetzt ja gespannt, weil ich kenne die Straße und da ist eine ganz sagenhaft beschissene Ampelschaltung dazwischen.
Die bleibt erstmal, da ist eine Ampelschaltung bestellt, die mit einer KI, die mit der KI arbeitet, nein, die mit einem Zählsystem arbeitet. Also es kommt eine Ampel dorthin, die Radfahrer, die auf die Ampel zufahren, frühzeitig erkennt und dann grün anfordert. Also es ist eine Bettelampel, die da jetzt steht. Aber du kannst natürlich erst betteln, wenn du auf den Knopf drückst.
Ja.
Und die wird so umgerüstet, dass du, wenn du mit dem Fahrrad auf die Ampel zufährst, von jeder Seite, schon weit vorher mit dem Ampel das Betteln auslöst und dann entweder eine kürzere Wartezeit hast oder im Idealfall gar keine mehr.
Okay, das hängt dann von meinem Tempo ab sozusagen.
Das hängt dann von deinem Tempo ab oder vielleicht, ob jemand vielleicht vor dir schon durchgefahren ist, das oder die Grünphase gerade passt. Also wenn die Grünphase nicht reinpasst, dann musst du halt trotzdem noch warten wahrscheinlich.
Sowas finde ich ja grundsätzlich schön. Es gibt ja auch tatsächlich schon deutsche Städte wie in Hamburg zum Beispiel, die solche Systeme auch testen tatsächlich, auch mit Verkehrsversuchen, wo die dann anzeigen, dass du so und so viel km/h fahren sollst, damit du die nächste Ampel in einer Grünphase erwischt.
Ja, das finde ich auch extrem hilfsreich, dass man nicht stehen bleiben muss, sondern einfach nur ein bisschen langsamer fährt und dann kommt man rüber. Aber der Verkehrsversuch ist ja nicht die Ampel, sondern der Verkehrsversuch ist ja dann tatsächlich die Straße. Und der eine Teil der Straße war ja letztes Jahr noch Kopfsteinpflaster. Da gab es ja auch einen Riesenaufschrei, als das asphaltiert worden ist, damit da Fahrradfahrer besser langfahren können. Das hat sich jetzt total beruhigt. Also überhaupt, die sind alle zufrieden. Die Straße ist schöner, die Straße ist leiser. Es gibt keine Verkehrsprobleme mehr in der Straße. Also alles ist besser geworden. Aber der Protest am Anfang war auch riesengroß. Und deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, wenn man jetzt so einen Verkehrsversuch macht, wo Parkplätze erstmal weggenommen werden, wo mehr Radfahrer fahren, wo man nicht mehr Vorfahrt hat, dann gibt es am Anfang wahrscheinlich Riesengeschrei und wenn sich das eingegroovt hat, wenn da alle mit klarkommen, dann sagen sie wahrscheinlich nachher sagen, ach Mensch, ist viel schöner so. Das ist die Hoffnung eigentlich.
Wie wird denn so ein Verkehrsversuch nachher als erfolgreich oder nicht erfolgreich gewertet? Also wird es da Verkehrsmessungen geben?
Ja, es gibt Verkehrsmessungen, also Radverkehrsmessungen, es gibt Autoverkehrsmessungen, dann werden natürlich Einwände aufgenommen, alle Bürger, die dazu Einwände haben, werden natürlich die Einwände gehört und protokolliert und dann wird man am Ende entscheiden, ob das ein erfolgreicher Versuch ist, ob das angenommen wurde oder nicht.
Da bin ich mal echt gespannt, also ich kenne ja schon das erste Teilstück von dieser Fahrradstraße, das gibt es jetzt ja schon ein paar Wochen. Und ich benutze es tatsächlich, weil es das jetzt gibt, aber nicht, weil ich das sinnvoller, also weil das keine, es ist keine sinnvolle Achse auf meiner Tour, aber ich benutze sie, weil ich denke, jetzt haben wir sie, jetzt muss die auch mal jemand benutzen.
Also du meinst das Stück, was asphaltiert worden ist?
Ja, genau.
Also ich fahre diese Strecke, früher bin ich die nie gefahren, weil das immer total blöd war, weil man auf dem Bürgersteig fahren wollte, wenn man nicht total durchgeschüttelt werden wollte. Und es sind auch fast alle Radfahrer auf dem Bürgersteig gefahren. Mittlerweile benutze ich die täglich, immer. Also das ist eine Achse zum Richtung Bahnhof von hier, die ist perfekt. Und sie ist total sinnvoll und jetzt auch perfekt gestaltet. Und wenn das jetzt durchgängig mit Vorfahrt ist, umso besser.
Ja, sehr gut. Gut, das ist jetzt der erste Verkehrsversuch. Wie viel Potenzial haben wir denn noch auf weitere Verkehrsversuche?
Oh, da haben wir noch ganz viele Chancen. Da haben wir ja in Cuxhaven ein paar Straßen, die wirklich prädestiniert sind. Strichweg, Schulstraße, in Süderwisch fallen mir so ein bisschen ein paar Sachen ein. Und das ist auch nochmal die Aufforderung an dich. Also wenn in deiner Kommune du eine Idee hast, dann geh doch mal an die Verwaltung ran und sag denen, dass sie mal einen Verkehrsversuch machen sollen. Geh an deine Parteien ran und fordere die auf, Verkehrsversuch zu beantragen. Verkehrsversuche sind wirklich relativ einfach umzusetzen und dann sieht man ja, was passiert und die Vorteile liegen wahrscheinlich danach einfach auf der Hand.
Sensationell. Also, liebe Politik, Herr Laschow, ich hätte ganz gerne ein autofreies Lotsenviertel.
Autofreies Lotsenviertel, ja, das wollte ich schon damals nicht durchsetzen, aber okay. Ja, da habe ich gerade einen Artikel von einem Handwerker in München gelesen, der hat gesagt, er bedient keine Kunden mehr in der Innenstadt von München.
Aber schießt er sich damit nicht ins Knie?
Nee, er sagt, es lohnt sich nicht, irgendwelche Kunden in der Innenstadt zu bedienen. Er kann mit seinem Handwerker-Auto ja da nicht hinfahren, weil er nicht parken kann. Er würde höchstens noch einen Kunden bedienen, der auch einen Parkplatz vorhält. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich einen Handwerker bestelle, dann klar muss ich einen Parkplatz vorhalten. Ich meine, es gibt ja auch in der Münchner Innenstadt kein Haus ohne Parkplatz.
Ich weiß nicht, war da noch nicht so oft.
Also in jeder Innenstadt, wenn du eine gute Innenstadtlage hast, du wirst ja selten ein Haus vermieten können und sagen, es gibt gar keine Parkplätze. Es gibt ja irgendwelche Parkplätze irgendwie.
Wie auch immer die aussehen mögen, ja.
Und klar muss ich für den Handwerker einen Parkplatz vorhalten. Ich meine, wo soll der denn sonst parken? Im öffentlichen Raum?
Naja, also jetzt parken sie auf dem Radweg.
Ich glaube, das ist genau das, wo er so sauer war. Er wollte natürlich auf dem Radweg parken oder auf einer zweiten Spur parken oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dafür ist unsere Stadtgesellschaft nicht da, für Handwerker jetzt irgendwie Free Parking zu machen, sondern natürlich muss ich irgendwie sehen, dass ich, wenn ich einen Auftrag ausführe, dass ich da einen Parkplatz kriege. Und dann muss sich dann der Hausbesitzer drum kümmern, im Zweifel, würde ich sagen.
Heißt das denn auch, ich soll einen Parkplatz freihalten für meinen Postboten?
wäre vielleicht ganz gut, aber die Post ist ja ein bisschen schlauer. Die bringt ja die meisten Sachen schon mit dem Fahrrad. Also Briefe zumindest und öfter auch mal Pakete. Aber ich sehe einen, also gerade bei dir auf dem Land, da kommen sie natürlich alle mit dem Auto. Und dann,
aber schon E-Auto.
Immerhin. Ja. Aber es nimmt natürlich immer noch genauso viel Platz weg wie das normale Auto. Aber damit parken sie ja dann auch manchmal auf dem Radweg. Das ist dann nicht so gut.
Das stimmt, ja. Manchmal immer.
Manchmal immer.
Aber wenn das jetzt bei der Post, also ich meine, wenn wir jetzt mal auf die Stadt gucken und die Post das mit Fahrrädern schafft, ist das nicht auch eine Möglichkeit für Handwerker, das die Innenstadt damit abzufertigen?
Also ich glaube, 50-60% der Handwerker könnten genauso gut mit einem Lastenrad oder mit einem Anhänger ihre Aufträge erledigen. Das, ganz oft sind es ja so Wartungsarbeiten. Wenn größere Umbauten sind, eine Heizungsanlage, ganze Heizkörper oder Maurer mit Kran oder sonst irgendwas da arbeiten müssen, dann wird ja eine richtige Baustelle eingerichtet. Und dann darf das ja auch kein Problem sein, das Material anzuliefern. Und dann haben sie ja auch die Möglichkeiten geschaffen. Aber ganz oft geht es doch darum, irgendwie hier eine kleine Scheibe einzusetzen, da ein Schloss auszutauschen, hier nochmal einen Spülkasten neu zu bauen oder sowas. Das kann ich alles ohne Probleme mit dem Lastenrad erledigen.
Das sehe ich auch so. Ich finde das ja aber auch schön, dass man sowas ja trotzdem teilweise schon sieht. Also weil ich habe da unseren Schornsteinfeger zum Beispiel im Kopf. Wenn der durch das Lotsenviertel mit seinem Fahrrad fährt, dann muss ich immer schmunzeln, weil ich das total schön finde, dass man auch mal anders daran
denkt. Ja, wir haben den Schornsteinfeger, wir haben den Gaswasser-Sanitärbetrieb, wir haben noch ein paar mehr. Wir haben einige Handwerker.
Ja.
Gärtner habe ich schon, sehe ich öfter. Also was wir in Cuxhaven können, und eigentlich in Cuxhaven hast du überall, also wir haben. Das Problem in Cuxhaven ist, dass wir zu viele Parkplätze haben. Wir haben also gar nicht die Not eigentlich für die Handwerker, das zu machen. Und trotzdem machen es schon so viele.
Ja, also wenn deine Stadt noch nicht so weit ist, kommt mal, macht mal hier einen Verkehrsversuch in Cuxhaven, macht mal einen Ausflug, guckt euch das mal an, das funktioniert.
Ja, das, was Marlene sagt, stimmt natürlich. Rauf aufs Rad, probier es aus, probier es in Cuxhaven aus. Es ist ja auch Urlaubszeit, komm doch einfach mal vorbei. Das Wetter ist fantastisch. Es hat aufgehört zu regnen. Die Schiffe können wieder im Meer fahren und müssen nicht mehr durch die Straßen schippern. Also alles ist gut, setz dich rauf aufs Rad. Und wenn ich das jetzt mal zusammenfassen würde, würde ich sagen, lass dich nicht so unter Druck setzen beim Wettkampf, wer die meisten Kilometer macht, fahr einfach nur, weil es dir Spaß macht, oder?
Das ist ein sensationeller Tipp, den werde ich mir mal zu Herzen nehmen. Und ich freue mich eigentlich aber auch schon ein bisschen, wenn Stadtradeln vorbei ist und ein bisschen Normalität ins Leben kommt.
Aber dann ist schönes Wetter, dann können wir richtig Gas geben.
Ja, das tun wir dann auch, aber ganz entspannt.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Marlene, letztes ist wieder einer rausgestampft, wütend und hat gesagt, dann kann er die Reifen auch gleich im Internet kaufen.
Oh je.
Oh je.
Also es gibt zwei Szenarien. Entweder hat er bei uns jemanden auf dem falschen Fuß ertappt oder er hat nicht zugehört.
Ja, zweites war immer wieder der Fall. Das passiert tatsächlich häufiger. Also ich ärgere mich auch ein bisschen darüber, weil das ja eigentlich nur ein Missverständnis ist. Also ist ein Stammkunde sogar bei uns. Ich weiß sogar, um wen es geht. Und das Problem war, glaube ich, also wenn bei uns jemand reinkommt, wird er immer damit begrüßt, dass er gefragt wird, was ihn denn heute hierher führt. Und hätte er da gesagt, er braucht eine Beratung zu Reifen, dann hätte er wahrscheinlich den Fachberater auch an die Hand bekommen.
Das finde ich jetzt erstaunlich, dass du sogar Stammkunde sagst, weil vielleicht ist es auch diese Bubble, in der man ist, weil man da selber im Marketing ja ständig drüber redet, wie es funktioniert. Aber da hätte ich gedacht, dass die Leute das ja mittlerweile wissen, wie das bei uns funktioniert.
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Wir gehen immer davon aus, dass alles klar ist. Vielleicht sollten wir deswegen hier auch nochmal darüber reden, wie unsere Vorstellung ist, wie Einzelhandel heutzutage funktioniert. Also ich lege total Wert drauf, dass jeder eine Top-Beratung bekommt bei uns im Laden.
Ja, das ist ja schon mal sehr löblich.
Ich glaube, ja, löblich für wen ist die Frage? Also ich glaube auch, dass die meisten unserer Kunden Wert auf eine wirklich gute und intensive Beratung legen.
Weil sonst können sie ja im Internet kaufen.
Genau, sonst können sie ja auch im Internet kaufen. Wenn man keine Beratung will, also hat ja auch einen Vorteil, im Internet zu kaufen. Wenn ich genau weiß, was ich will, dann muss ich ja gar nicht zu uns kommen. Dann kann ich das ja auch irgendwo anders kaufen.
Ja.
Wir sind ja dafür da, eine gute Beratung zu machen. Und dafür nehmen wir uns Zeit. Und dafür brauchen wir auch Zeit. Also, du hast das ja als Hörer des Podcasts, als Hörerin des Podcasts oft schon gehört, dass wir sagen, Mensch, wir nehmen uns eine Stunde Zeit für die Fahrradberatung oder auch noch mehr und machen eine intensive Beratung mit der Vermessung und allem drum und dran. Aber genauso nehmen wir uns natürlich auch Zeit, wenn du einen Helm brauchst und ein Trikot möchtest oder eine Fahrradhose, einen Sattel oder was das auch immer bei uns gibt, nehmen wir uns natürlich auch Zeit. Und ich verstehe auch, dass nicht jeder für eine Helmberatung oder für eine Sattelberatung einen Termin bei uns bucht. Da kommt man halt einfach so in den Laden rein. Und dann?
Ja, dann wird geguckt, ist ein Berater frei? Also habe ich Kapazität dafür? Und dann wird da entsprechend dem Kunden einer zur Verfügung gestellt.
Genau, aber das muss ja irgendwie auch gemanagt werden. Wir haben ja ein Begrüßungsteam vorne, das fragt dich da, um was es geht. Und wenn du denen sagst, ich hätte gerne eine Beratung für XY, dann wird der nächste Termin, der bei einem Berater frei ist, für dich ja auch geblockt. Dann kriegst du den Berater.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn du nicht sagst, dass du eine Beratung möchtest oder wenn du sagst, du willst nur gucken oder du willst nur mal so rein, dann wird dich natürlich auch keiner von den Verkäufern ansprechen, weil die ja immer davon ausgehen, du hast ja vorne schon gesagt, was du willst.
Ja, genau. Und dann ist natürlich, also klar, es sind natürlich auch Produkte im Ausstellungsraum, gar keine Frage. Ich kann natürlich auch reinstiefeln und sagen, ich weiß genau, was ich will, greife meine Klingel und stiefel wieder raus. Aber es gibt natürlich auch
bezahlen.
Aber es gibt natürlich auch Produkte wie Reifen, die liegen nicht in der Ausstellung.
Nein, die liegen nicht in der Ausstellung, weil die meisten auch eine Beratung zu Reifen wünschen. Das ist der Vorteil, das ist der Nachteil, das ist, das brauchst du oder das brauchst du nicht. Von daher, also, wenn du bei uns Kunde bist oder Kunde sein möchtest, du kannst natürlich wie immer ohne Termin kommen, aber gib uns wenigstens die Chance, dich vernünftig zu beraten.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
Der ewige Wettkampf beim Stadtrad. Wo ich dann nicht Fahrrad fahren konnte am Sonntag und am Montag nur ein bisschen Rennrad, da bist du mal eben für den Podcast, weil du ja auch am Wochenende arbeitest, bist du die Geest gefahren.
Genau, wir haben ja gesagt, wir fahren die Cuxland-Touren und letztes Mal bin ich schon mit einer wunderschönen Tour durch die Niederlande vertrösten. Aber diesmal haben wir dir versprochen, wieder eine Cuxland-Tour mitzubringen, das machen wir auch. Und ich bin am Montag dann tatsächlich die Tour de Geest gefahren und ich habe sie aber schon vorweg verändert. Also das ist meine alte Hut, das heißt, ich kannte die meisten Strecken da tatsächlich schon. Und ich wusste auch, dass gerade erst vor ein paar Tagen die neue Geestebrücke freigegeben wurde. Und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt hin.
Die ist aber in der Originalroute der Geest noch gar nicht drin.
Die ist da noch gar nicht drin. Da war früher mal die alte Geestebrücke mit drin. Die durfte man dann nicht mehr befahren. Und dann wurde die weiträumig umfahren. Und jetzt mit der neuen Eröffnung habe ich die Route quasi schon so direkt geplant, dass sie über die neue Geestebrücke
rüberführt. Die neue Geestebrücke ist da, wo die Staustufe ist?
Alt-Luneberg durch.
Ja, ich glaube, das ist das da. Okay, alles klar. Erzähl mal, du bist ja gewesen.
Genau, und was ich total schön fand, also die Originalroute führt dann, wie gesagt, noch auf ein paar anderen Wegen, auch mehr an Straßen vorbei. Das habe ich ein bisschen vermieden. Also wir sind in Weden gestartet, kurz vor Spaden, weil wir mit dem Fahrrad auch direkt hingefahren waren und das dann der kürzeste Startpunkt sozusagen war. Und sind dann gegen den Uhrzeigersinn gefahren und dann hattest du als erstes schon mal total genial, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt, wenn du beim Spadener See vorbeifährst, dann hast du zwischen Spaden und Schiffdorf so eine Verbindungsstraße und das haben sie ja ganz neu gemacht, so mit so solarbetriebenen Straßenlaternen und sowas. Da bist du quasi direkt gestartet, bist da durchgefahren, das war schon total schön und dann echt viel auf Schotterwegen durch Wälder, die ganze Region da um die neue Geestebrücke ist komplett frisch asphaltiert für Radfahrende, kein Autoverkehr, eine total tolle Naturlandschaft, die man da sieht. Also es ist wirklich sehr lohnenswert.
Das scheint ja so, als in Bremerhaven und Umzug einiges passiert, gerade beim Radverkehr, oder?
Ja, habe ich auch das Gefühl, seitdem ich da weggezogen bin.
Ja, da hast du gedacht, nein, die kriegen wir wieder zurück, wir machen jetzt was.
Ja, entweder so oder anders, man weiß es nicht.
Ich würde es nur so sehen, Nadine.
Genau, also die Tour, die führt dann am Ende noch über Bederkesa. Auch das ist auf jeden Fall ein Stopp wert. Wir haben dann noch eine Pommes gegessen am Pavillon und die letzten 12 Kilometer wieder zum Startpunkt dann zurück.
So, jetzt The Geest würde ich ja sagen, das muss ja immer auf den Berg raufgehen, weil Geest ist ja immer Berg, ne?
Ja, oder halt die Geste, der Fluss.
Ach so, okay, das kann natürlich auch sein. Wie hügelig war es denn nun?
Ja, es war nicht hügelig.
Gar nicht. Nee. Also eine Strecke, die jeder ohne Probleme fahren kann, weil wenig Höhenunterschiede.
Genau, wenig Höhenunterschiede. Was man hatte, war tatsächlich Wind.
Ja gut, aber das kann man sich ja auch
aber
suchen.
Das hat man ja immer irgendwie hier im Norddeutschland. Aber von daher, also wie gesagt, ein bisschen Profil oder ein bisschen breitere Reifen solltest du haben, weil es geht wirklich viel auf Schotter und Waldwegen, aber ansonsten wirklich für alle machbar.
Okay, alles klar. Man kann die Geest das normale fahren, was der Landkreis vorschlägt, aber natürlich die verbesserte Rad- und Tour-Version, die Marlin für dich erarbeitet hat, die würde ich auf jeden Fall fahren, wenn ich es fahren dürfte.
Ich auch immer wieder, schon allein wegen der Holzbrücke.
Sehr gut. Ja, Marlin ist ja so ein Brückenfetischist, also das wissen wir ja. Auf jeder Brücke, auf der ich bin, nehme ich immer ein Foto auf, damit ich Marlin das zeigen kann.
Oh.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Thorsten, ich habe gerade gesehen, dass du am Pfingstwochenende in Hamburg warst, bei Orbea, bei einer Produktpräsentation.
Ja, Pfingstsonntag nach Hamburg. Ich wollte ja mit dem Rad fahren, damit ich Stadtradl gehe. Ich musste mit dem Zug fahren. Es hat so geregnet. Aber wir haben uns mal die schönen neuen Räder von Orbea angeguckt.
Und ihr seid ja auch mit Stadträdern dann vom habe ich gesehen.
Stimmt, 1,6 Kilometer bin ich in Hamburg Stadt geradelt.
Siehste, also doch nicht ganz umsonst. Dann erzähl doch mal, ich bin ganz neugierig. Ich habe gehört, es soll neue Räder geben.
Es gibt viele schöne neue Räder von Orbea, das ist keine Frage. Aber wir haben ja heute, konzentrieren wir uns mal auf eins, wo ich noch nicht so ganz überzeugt bin, dass es wirklich Sinn ergibt.
Noch nicht überzeugt, bin aber direkt bestellt.
Also ich habe mir eins bestellt, ja, das ist wohl wahr. Also ich habe, es gibt von Orbea, also das Terra, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr öfter schon mal zugehört habt. Das Terra ist das Gravelbike von Orbea und das Terra spaltet sich jetzt in zwei Fahrräder auf. Es gibt ein Terra, das stellen wir in den nächsten Episoden mit Sicherheit nochmal vor, weil das super interessant ist, ist das Fahrrad schlechthin, das Gravelbike schlechthin, was wir dann im Programm haben werden. Die Carbon-Variante wirklich sensationell gut gelungen und ganz tolle neue Features dran. Kommen wir später zu und dann gibt es ein Terra Race.
Okay, also ein Renngravel sozusagen.
Ja, es gibt ja auch mittlerweile ganz viele Rennen, die veranstaltet werden, wo es darum geht, möglichst schnell zu fahren. Also wo es wirklich auf Geschwindigkeit. Eigentlich ist Rennradfahren auf Schotterstraßen. Da kann man jetzt der einen wie der anderen Meinung zu sein. Eigentlich ist es nur ein Rennradrennen auf Schotterstraßen, würde ich sagen, hat mit Gravel an sich nicht mehr so viel zu, oder mit der Gravel-Idee oder mit dem, was ich da so drunter fühle, auch vielleicht mal mit Gepäck und ein bisschen entspannter und ein bisschen lockerer zu fahren, hat das dann nicht mehr viel zu tun. Deswegen bin ich auch so skeptisch gewesen. Aber als es dann da stand und ich gedacht habe, boah, ist eigentlich auch eine geile Trainingsmaschine, um ein bisschen Gas zu geben, muss ich mir eins bestellen.
Okay, das heißt, du fährst dann dein normales Gravelbike als Reiserad und das dann, um im Winter Dampf zu geben.
Ich glaube, das wird tatsächlich weniger das Gravelrad unter dem Gravel-Gedanken, den ich jetzt gerade genannt habe, der mir so sympathisch ist, der mir so viel Spaß macht, der auch eben alle Einsteiger und alle Altersklassen und alle möglichen Menschen darunter verbindet, dass man zusammen Radfahren kann. Das wird dann für mich tatsächlich eher so eine Sportmaschine, mit der ich wahrscheinlich alleine oder irgendwie mit ein paar Kumpels dann um die Häuser ziehen werde. Dafür werde ich meinen Terra Race nehmen.
Das ist dann ja jetzt für mein Verständnis auch eher sowas, also das geht dann doch eigentlich wieder einen Schritt zurück. Das gab es ja schon mal mit Cyclecrossern, oder nicht?
So wie ein Cyclecross, ja. Ich würde auch sagen, das geht so ein bisschen in die Richtung. Früher, also Cyclecross fahre ich ja schon ewig im Winter, um fit zu bleiben, um Rennradpositionen zu fahren, um auch Rennlenker zu fahren und sowas. In die Richtung geht es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen. Das wird sich nachher zeigen, wie das dann wirklich fährt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das mit ein bisschen breiteren Rennreifen auch sehr gut auf der Straße bewegen kann. Ich kann mir vorstellen, mit Stollenreifen damit durchs Gelände zu fahren. Ich kann mir also mit dem Rad schon wirklich viel vorstellen. Das Ganze ist sehr sportlich gestreckt, aerodynamisch geformt sogar, also für höhere Geschwindigkeiten gedacht. Also auf jeden Fall ein Rad, was wirklich Spaß machen kann als Sportgerät. Und dafür würde ich es aber auch tatsächlich sehen als Sportgerät. Wenn du Bock hast auf so ein Rad, auf so ein Terra Race, dann komm vorbei, mach eine Beratung. Wir können ab sofort die Räder bestellen. 3 wunderbare Farben, also Farbkombinationen. Und wie bei Terra immer möglich, wie bei Orbea immer möglich, das Terra Race kannst du als Mayo-Rad, das heißt, du kannst freigestalten, Farbwahl, Aufkleber, Decals, kannst alles wählen. Also da ist eine Menge zu machen, in deinen persönlichen Wunschfarben oder dein persönliches Fahrrad auszustatten, so wie du es haben möchtest, auch in den Komponenten. Mach jetzt den Termin klar, mach das Bodyscanning, mach die Vermessung, lass dich vernünftig beraten und dann bestellen wir dir dein Terra Race für schon den Spätsommer.
Wahnsinn, also dieses Jahr schon.
Ja.
Wahnsinn. Also nichts wie ran.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Wir sind kurz vorm Abflug, also ich weiß noch nicht, Donnerstag, damit ich noch ein paar Kilometer verstehe, sind wir wieder beim Thema. Nee, tatsächlich, wenn wir uns das nächste Mal melden, dann kommen wir mit den frischesten Geschichten und den tollsten Stories vom Bike Venture wieder, oder?
Auf jeden Fall, meine Tasche mit Kamera und Mikrofon ist schon gepackt, ich bin schon ganz gespannt.
Du bist so ein Streber, du hast schon was gepackt.
Ja.